Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es gab Blackouts, Ausfälle von Mobilfunknetzen, lahmgelegte Infrastrukturen. Es gibt und gab massive Cyberangriffe gegen die Ukraine. Aber die Frage war, wie ist diese Situation zu bewerten? Können wir beruhigt schlafen? Ist das Bild harmloser, wie es die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren vielleicht gemalt haben?
Ja, Fragen über Fragen, die da Generalleutnant Michael Vetter stellte, der Chief Information Officer des Bundesministeriums der Verteidigung. Er tat das auf der Jahrestagung Cybersecurity, die das Handelsblatt alljährlich veranstaltet und die diese Woche in Düsseldorf hybrid stattfand. Gab es denn auf dieser Sicherheitstagung auch passende Antworten auf die drängenden Fragen des Generalleutnants Peter Welchering?
Also es gab Antworten, ob das dann die passenden waren, das war umstritten. Es gab sogar mehrere Antworten und die fielen recht unterschiedlich aus. Die Tagung stand ja unter dem Motto erhöhte Bedrohungslage und vom Bundesamt für Verfassungsschutz über das Bundesministerium des Inneren, ja bis sogar hin zum National Security Officer für Deutschland von Microsoft, den haben die, wurde eben die Verschärfung der Sicherheitslage im Digitalbereich ausgesprochen deutlich und stark hervorgehoben, teilweise dramatisch. Interessanterweise hat hier der Vertreter des Verteidigungsministeriums eine sehr differenzierte und eben viel weniger dramatische Sicht auf die IT-Sicherheitslage vorgetragen. Insbesondere die Nachrichtendienste, die warnten und warnen sehr nachdrücklich, sehen auch russische und chinesische Kräfte deutlich als Angreifer und betonen die massive Gefahr, die tatsächlich von diesen Angreifern ausgehe. Über die Konsequenzen, die dann daraus zu ziehen sind, da herrschte allerdings Uneinigkeit in Düsseldorf.
Ja, hört sich nach einer spannenden Debatte an, die da am Dienstag und am Mittwoch in Düsseldorf eben auf dieser hybriden Sicherheitskonferenz mit vielen Videozuschaltungen geführt wurde. Und ja, wie das immer so ist auf solchen Tagungen und Konferenzen, ab und zu werden eben die Diskussionsstränge etwas unübersichtlich. Deshalb haben wir die Düsseldorfer Debatte um die Cybersicherheit in Deutschland zusammensortiert.
Aus unserer Sicht hat sich die Cyberbedrohungslage für die Bundesrepublik Deutschland insofern verschärft. Früh teilten wir die Sorge vieler Unternehmen im Land, dass im Zuge der westlichen Sanktionen und Waffenlieferungen das Risiko von Cyberangriffen als Vergeltungsmaßnahme ernst genommen werden muss. Denken Sie nur an die Kollateralschäden für Lieferketten und europäische Unternehmen durch Spillover-Effekte, wenn staatliche und nichtstaatliche Akteure unkontrolliert eskalieren. Hier schätzen wir Unternehmen der kritischen Infrastruktur als besonders gefährdet ein.
So lautet die Einschätzung von Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Unternehmen der kritischen Infrastruktur, dazu gehören Energieversorger, Verkehrsunternehmen, die Finanzbranche, Wasserwerke, Telekommunikationsunternehmen, Medienhäuser, aber auch der größte Teil des medizinischen Komplexes. Diese kritische Infrastruktur sieht der Verfassungsschutzchef im Fadenkreuz russischer und abgeschwächt auch chinesischer Akteure. Und Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, liefert die Begründung, warum gerade kritische Infrastrukturen in Deutschland so bedroht sind.
Wir haben eben viele kritische Infrastrukturen in Deutschland, die zum Beispiel auch in der Ukraine aktiv waren und sind und deswegen auch besonderen Gefahren ausgesetzt sind, die es so in dieser Dynamik vielleicht in vergangenen Zeiten nicht gegeben hat.
Der Vizepräsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Gerhard Schabhüser, schätzt die Bedrohungslage ähnlich ein, sieht aber verschiedene Gefahrenbereiche.
Wie sind wir zu der Einschätzung gekommen, Cybersicherheit ist auf einem höheren Bedrohungsniveau, als es die Jahre vorher ist, im Wesentlichen drei Punkte. Der erste Punkt ist die Cybercrime-Truppe. Und ganz konkret das Thema Ransomware bleibt ein Riesenthema, wo nahezu alle betroffen sind oder potenziell betroffen sind.
Vor allen Dingen bei Bildungseinrichtungen und bei Kliniken schlagen die Cyberkriminellen mit Ransomware-Angriffen momentan verstärkt zu. Das ist nach wie vor ein sehr lohnendes Geschäft, auch für Gruppen organisierter Kriminalität in Osteuropa. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat daran nicht viel geändert. Insgesamt müsse man die Folgen des russischen Angriffskrieges, was die digitale Sicherheit hierzulande angeht, realistisch bewerten, mahnt Schabhüser.
Da hatten wir am Anfang des Jahres echt mit viel mehr gerechnet, was hier passieren könnte. Es ist nicht so viel passiert, aber ich glaube, wir haben an einigen Stellen schlichtweg Glück gehabt.
Wachsamkeit ist also angesagt, aber übertriebene Darstellung der Bedrohungslage ist fehl am Platz. Denn das lenke nur ab von den eigentlichen Problemen.
Der dritte Punkt, und das macht mir eigentlich am meisten Sorge, sind die unendlich vielen Schwachstellen, die wir haben. Also im letzten Jahr alleine die große Zahl 20.174, wie die genau gezählt werden, ob da jetzt 74, 73 oder auch nur 20.000 steht. Das ist eigentlich der Punkt, warum die ganze Angreiferwelt so erfolgreich sein kann. Weil fast immer ist irgendeine Schwachstelle hinterher dafür zuständig, dass Cybercrime-Angriffe funktionieren.
Genau diese Schwachstellen müssen gesucht, gefunden und geschlossen werden. Dazu wäre allerdings eine allgemeine Meldepflicht für Sicherheitslücken vonnöten. Gegen die allerdings haben die Nachrichtendienste, Sicherheitsbehörden und die Militärs bisher immer große Bedenken vorgetragen. Das Argument, ihre eigenen Ausspähwerkzeuge und digitalen Waffen würden eben mit noch nicht bekannten Sicherheitslücken arbeiten. Deshalb dürfe man nicht grundsätzlich alle sogenannten Exploits öffentlich machen. Doch diese Front wackelt jetzt. So gab Generalleutnant Michael Vetter zu bedenken.
Wir brauchen eine starke Defensive. Je besser wir geschützt sind, umso mehr Handlungsspielräume haben wir. Das Thema, inwieweit staatliche Stellen, wie lange Schwachstellen behalten sollen, kann man in der Tat kontrovers diskutieren. Man muss auch sehen, für die Dinge, die uns militärisch interessieren, helfen uns viele der Exploits teilweise sehr wenig, weil wir auch Systeme angreifen müssen, die sie eben nicht mal so einfach übers Internet erreichen. Also insofern gibt es ja auch noch andere Mittel und Möglichkeiten, sich in Systeme oder sich zu Systemen entsprechende Zugänge zu verpassen.
Hört sich ja doch ein bisschen nach einem Strategiewechsel an. Können wir da bei einer künftigen Version des IT-Sicherheitsgesetzes doch noch mit einer Meldepflicht für Sicherheitslücken rechnen?
Ja, das zu beurteilen ist sehr kompliziert, denn im Innenministerium will man an dieses Thema noch nicht ran. Und die haben ja im Innenministerium eine solche Meldepflicht bisher jahrelang immer sehr erfolgreich verhindert. Auf der anderen Seite muss man sehen, der Druck wächst. Und zwar der Druck, gleich zwei Paradigmenwechsel vorzunehmen. Der eine Paradigmenwechsel hin zu einer defensiven Sicherheitsstrategie ohne Hackback, bei denen ja viele Ministerial im Innenressort immer noch glänzende Augen kriegen. Und weg von der Doktrin der ausschließlichen IT-Sicherheit, im Bundesinnenministerium dann natürlich Cybersicherheit genannt, eben hin zur IT-Sicherheit mit digitaler Resilienz. Für die Wissenschaft hat das nochmal die Informatikprofessorin Gabi Dreo-Rodosek von der Universität der Bundeswehr in München vorgetragen. Aber auch im Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik setzt man dann auf diese Resilienzstrategie.
Solch eine Resilienzstrategie, Peter, die arbeitet ja mit redundanten Systemen. Das wurde bisher doch aus Kostengründen ganz oft abgelehnt.
Ja, so war das. Da waren bisher Kostengründe tatsächlich oftmals entscheidend. Das ändert sich aber gerade. Und für diese Redundanz wird eben nicht nur Geld in die Hand genommen, sondern es werden unterschiedliche Systeme auf unterschiedlichen Ebenen für eine bestimmte Anwendung oder Funktion eingerichtet. Und das wird noch ausgebaut. Denn das Gesamtsystem kann ja nur funktionieren, wenn eben tatsächlich andere Teile die Funktionen aufnehmen und übernehmen, wenn andere Teile eben ausfallen.
Gleichwohl hört man dann aber doch immer wieder die Forderung nach einer aktiven IT-Sicherheitspolitik statt einer defensiv-passiven.
Ja, der Punkt spielt auch in Düsseldorf eine große Rolle. Allerdings muss man dann genau hinschauen, was alles unter passiver Strategie oder unter defensiv-passiver Strategie läuft. Ganz klar wurde in Düsseldorf argumentiert, dass nur eine passive IT-Sicherheitspolitik nicht ausreicht. Und es wurde vorgetragen, dass eine aktive Sicherheitspolitik eben defensiven Charakter haben kann.
Und als Element einer aktiven Sicherheitspolitik wurde ja bislang auch der Hackback, also der digitale Gegenschlag, verstanden, oder?
Ja, und da wurde es auch in Düsseldorf sehr spannend. Der Hackback wurde da nämlich ausgeschlossen. Aktive Sicherheitspolitik bedeutet, Systemteile, die angegriffen werden, die Schadsoftwarebefall aufweisen, aktiv abzuschalten, aktiv zu säubern. Aktive IT-Sicherheitspolitik, darunter wird auch verstanden, dass dann Security Operations Center eingerichtet werden, sogenannte SOCs. Im Gegensatz zu den CERTs, also den Computer Emergency Teams, den Notfallteams, sind diese SOCs schon vor einem Angriff aktiv und werden eben nicht erst nach einem Angriff zur Hilfe gerufen, wie eben die CERTs. Also aktive Sicherheitsmaßnahmen der Security Operations Centers, das sind dann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wie Verschlüsselung in den Industriesteuerungen vorzunehmen und natürlich aktuell zu halten oder Angriffe im Vorfeld zu erkennen und dann abzuwehren. Und da fand auf der Düsseldorfer Sicherheitstagung ein solches Konzept große Zustimmung. Mehrere Tagungsteilnehmer betonten sogar, wir stünden in diesem Punkt vor einer Zeitenwende in der digitalen Sicherheitspolitik.
Cybersicherheitsstrategien in Zeiten weltweiter politischer Spannungen und militärischer Auseinandersetzungen. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.